Ja, also das kann ich bestätigen. Es ist nicht so einfach, das Konstanzer Publikum rüberzuholen. Und da war tatsächlich Corona ein Stück weit eine Chance, weil Konstanz ja strenger war und länger dicht hatte. Und wir mit dem Kult X haben wirklich viele Gäste rüberholen können und auch gewinnen können jetzt für längere Zeit, denke ich jetzt mal. Hat sich das, ist das beim Museum anders?
Also, ich muss dazu sagen, wir haben sehr viele Gäste aus Konstanz. Einfach dieses studentische Publikum, das fehlt uns ein bisschen. Das hatten wir letztes Jahr einmal im Haus, als das Theater Café Fuerte, was ja heute auch noch hier spielt, als die eine Aufführung bei uns gemacht haben. Da hatten wir plötzlich dieses studentische Publikum bei uns. Das war eigentlich ganz schön. Heißt für uns auch, dass wir mehr solche Anlässe planen sollten, dass dann wirklich die Leute offensichtlich auch ins Museum bringen. Was natürlich bei uns immer zieht, bei jeglichem Publikum, ist unser Café. Da ist dann nur die Herausforderung, aus dem Museumscafé die Leute auch ins Museum zu locken. Weil Kaffee trinken und Kuchen essen, das funktioniert gut. Mit dem Museumsbesuch kann man sich noch ein bisschen steigern.
Harald Derschka, wie sehen Sie das, wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen, was unsere Beziehung hier in Kreuzlingen-Konstanz anbelangt?
Ja, professionell bin ich ja für Blicke in die Vergangenheit zuständig und nicht für Blicke in die Zukunft. Und als Historiker bin ich dann aufgerufen, ja, zu beantworten, welche Linien aus der Geschichte vielleicht in die Zukunft gezogen werden könnten. Auch das ist dann eine große philosophische Frage, die über den Bodenseeraum weit hinausgeht. Aber was ich interessant finde, ist das Bestehen eines regionalen Eigensinns über die Zumutungen hinaus. Und da brauchen wir jetzt gar nicht in die Zeit der Weltkriege zurückgehen. Sie haben es angesprochen, Corona hat uns das gezeigt. Hat ja auch den Widersinn gezeigt, hier die Grenzen dicht zu machen aus einer Perspektive, die in Bern, Berlin und Brüssel bestimmt wurde und eben nicht aus der hiesigen Perspektive. Das war eine Gelegenheit, wo wir wieder gesehen haben, dass wir eben doch Grenzregion sind, was uns in den Jahren davor im Alltag glücklicherweise verloren gegangen ist. Aber da wurde, also das kann man wirklich so formulieren, da wurden uns ganz brutal unsere Grenzen aufgezeigt. Und aber das wurde ja auch unterlaufen. Also es schwingt ja jetzt im ganzen Gespräch auch immer wieder unterschwellig mit, was sind die trennenden Momente, was ist das, was uns trennt. Und ich bin dann immer wieder erstaunt, eben wie von Herrn Hunziker oder Ihnen zu hören, was es für bürokratischen Unsinn gibt, wenn man einfach bloß einen Studenten ein paar Stunden im Museum beschäftigen will, weil ich es im Alltag jetzt aus meiner Arbeit in einem internationalen Verein gewohnt bin, dass es eben nicht so ist. Ich gehe mit den Schweizer Kollegen so um, wie ich mit den deutschen Kollegen umgehe, und der Clash of Civilizations ist bislang ausgeblieben. Die Unterschiede gibt es und sie sind auch gelegentlich Gegenstand von Scherzen. Manchmal wird es auch ernster. Eben die Schweizer Kollegen gehen mit 300 Franken anders um, als die deutsche Schatzmeisterin aus Württemberg mit 300 Euro umgeht. Da sieht man halt manchmal die Grenzen. Aber das sind Probleme auf einer eher folkloristischen Ebene, die sich in aller Regel auch ausräumen lassen.
Können wir vielleicht mal ein paar Höhepunkte aufzählen aus der Vergangenheit und vielleicht aus der Gegenwart, was jetzt die ganze Bodenseeregion anbelangt?
Ja, da sich das Verhältnis ja auf vielen Ebenen abspielt, können Höhepunkte und Tiefpunkte auch zusammenfallen. Also wenn wir gerade ins 20. Jahrhundert zurückdenken, mit den wirklich brutalen Zumutungen zweier Weltkriege und zweier Nachkriegszeiten, haben diese Zeiten ja auch den regionalen Eigensinn, von dem ich eben sprach, bewiesen. Also gerade die Stadtgrenze von Konstanz, die in den 1930er Jahren als eine brutale, harte Grenze ausgebaut wurde, war ja trotzdem umgekehrt für viele Konstanzer lebensrettend, indem sie in letzter Minute von Konstanz nach Kreuzlingen ziehen konnten, in einer Zeit, in der die Existenz in Konstanz für sie Gefangenschaft oder Tod bedeutet hätte. Oder denken Sie an die Nachkriegszeit, die auch mit gewaltigen Einschränkungen hier im Bereich verbunden war, aber wo im Thurgau unterernährte Konstanzer Kinder aufgepäppelt wurden. Und das kann man durchaus als einen Höhepunkt innerhalb einer sehr schwierigen Zeit betrachten.
Mhm. Christian Hunziker, vielleicht Ergänzungen?
Ja, ich würde vielleicht noch die jüngere Vergangenheit in den Blick nehmen, was die Bekämpfung der Wasserverschmutzung im Bodensee anbelangt. Ich glaube, das kann man schon auch als Höhepunkt bezeichnen. Letzten Endes sind wir auch mitunter hier, weil die IBK quasi eine Folge davon ist, dass man quasi mehr miteinander reden musste. Und das fand ich schon, es gibt auch so ein bisschen Hoffnung, wenn man sich die Herausforderungen der Gegenwart anschaut, dass man da schon was verändern kann, wenn man da länderübergreifend zusammenarbeitet. Also ich glaube, der See ist genau wie im 20. Jahrhundert auch wieder großen Veränderungen unterworfen. Stichwort, der See wird wärmer, der Sauerstoffgehalt sinkt, es werden weniger Fische im See vorhanden sein, es gibt invasive Arten, die zusätzlich noch für Unruhe sorgen, die für Nährstoffknappheit sorgen, allen voran natürlich die berüchtigte Quakermuschel, die da hinten hängt. Und ja, ich glaube, das gibt schon auch so ein gewissen Sinne Hoffnung, dass wenn man mit vereinten Kräften und am gleichen Strick zieht, dass man da die Folgen, zwar vielleicht nicht gänzlich verhindern, aber trotzdem die Folgen von einem menschgemachten Klimawandel mindestens abmildern kann, wenn man eben zusammenarbeitet.
Also vor allem in Naturbelangen ist das natürlich jetzt zentral. Ich habe da leider keinen Überblick, was an aktuellen Projekten läuft. Vielleicht hast du da mehr Einblick?
Also vielleicht einfach nochmal ein kurzer Einschub. Ich wurde im Vorfeld auch gebeten, quasi persönliche, besondere Ereignisse zu notieren. Und die zwei persönlichen Ereignisse, die ich mit dem Bodensee verbinde, ist einerseits das Hochwasser 1999, als ich irgendwie als Kind mit Gummistiefeln durch so einen überschwemmten Zeltplatz gewartet bin. Und andererseits der Hitzesommer 2003, als ich als Teenager irgendwie voller Faszination toten Fische im Rhein schwimmen sah, die plötzlich, sagen wir mal, Fischarten, die man sonst gar nie gesehen hätte, sie waren nur leider tot. Und ich glaube, es ist ja nicht umsonst, dass es gerade diese beiden Extremwetterereignisse sind, die mir jetzt oder von meiner Generation, die jetzt noch in den Sinn gekommen sind. Es gibt da diverse Forschungsprojekte am Seenforschungsinstitut, gibt es auch dieses Projekt Seewandel, die sich tatsächlich mit dem Wandel des Bodensees genau auseinandersetzen. Jetzt so eine wirkliche Übersicht dazu habe ich natürlich nicht. Was man sagen muss, ist natürlich ein globales Problem, was sich hier auf lokaler Ebene auswirkt.
Ja. Haben Sie da Einblick in, Herr Derschka, was gerade so läuft international, was die globale Klimaerwärmung zum Beispiel anbelangt?
Nein, habe ich nicht. Dazu bin ich ja auch qua Amtes wieder eigentlich nicht zuständig, kann aber da auch wieder einen Blick in die Vergangenheit beisteuern. Herr Hunziker erwähnte diese Anstrengungen seit den 1970er Jahren zur Gewässersauberhaltung am Bodensee, die ja eine große Erfolgsgeschichte sind. Ein anderer Punkt wäre, was auch erst in den 1970er Jahren definitiv abgewandt wurde, die Ideen jetzt vor allem Österreichs, Bregenz an die Atlantikschifffahrt anzuschließen, was eine Umgehung oder Sprengung des Rheinfalls von Schaffhausen und die Regulierung des Bodensees mit sich gebracht hätte, wären diese Projekte verwirklicht worden, dann hätten wir dort, wo jetzt das Radolfzeller Achit ist, vermutlich einen Ölhafen und in Geisau vor Bregenz ebenfalls. Andere Punkte wären Ideen, die es schon in den 1920er Jahren gab zur Steigerung des Fischertrages. Da waren in Planung oder zumindest als Idee Gülleschiffe, mit denen man den See hätte düngen können. Und das ist etwas, das zeigt jetzt in unsere Zeit und auch in die Zukunft, dass das zeigt, dass die Probleme des Sees nicht einzelstaatlich zu regeln sind. Denn wenn jetzt meinetwegen der Kanton Thurgau der Auffassung ist, wir brauchen sauberes Seewasser und fällt das Phosphat vollständig aus, und der Kanton St. Gallen ist der Auffassung, wir brauchen mehr Fisch und leitet deshalb mehr Gülle ein. Beides sind Ziele, die wichtig und für sich genommen respektabel sind, die aber zusammen gleichzeitig so nicht verwirklichbar sind. Und das ist eben der Grund, warum das Modell der Kooperation, wofür es ja Sie von der IBK gibt, auch in Zukunft bleibend sein wird. Auch angesichts von Herausforderungen, die jetzt vielleicht kommen werden und noch schwerwiegender sein mögen.
Also das haben wir jetzt noch nicht, diese Gülleschiffe, und auch zum Glück keine Ölhäfen. Aber wir haben die große Herausforderung der internationalen Kommunikation, wenn es Probleme gibt. Aktuell, was sind die aktuellen Probleme, die uns vor Herausforderungen stellen, tatsächlich?
Ja, ein Problem aus meiner Sicht, entschuldigen Sie bitte, Dankeschön, ein Problem aus meiner Sicht, wir haben die Probleme jetzt beim Naturschutz angesprochen, aber wir haben hier einen landeskundlichen Zugriff insgesamt, und ja, Es schließt an den Natur- und den Landschaftsschutz an. Das ist der Flächenverbrauch, den wir erleben und der seit 15 Jahren sichtbar wieder rasant zunimmt. Ich habe mich einmal beschäftigt mit den Anfängen des Heimat- und Naturschutzes in der Zwischenkriegszeit und habe den Eindruck, dass das, worüber die sich aufgeregt haben, deren Dystopien und Albträume vollumfänglich in Erfüllung gegangen sind. Und das hat in den, eben, wir hatten es jetzt von den Erfolgen bei der Reinhaltung des Sees, die Schiffbarmachung des Hochrheins ist uns erspart geblieben, auch eine Pipeline durchs Rheintal an Bregenz vorbei. Aber irgendwie diese Erfolge der 1970er Jahre haben uns vielleicht auch ein wenig ruhig und selbstzufrieden gemacht. Man muss sich nur ansehen, was etwa am Thurgauer Seerücken oder auf der anderen Seite am Nordufer des Überlinger Sees passiert. Da fressen sich die Dörfer und die Städte die Hänge herauf in der kleinkariertesten Architektur, die man sich vorstellen kann. Verglaste Schuhschachteln mit maximalem Flächenverschleiß und möglichst umfassender Versiegelung des Bodens drumherum. Also das ist eine Gefährdung, das hat Geschwindigkeit aufgenommen in den letzten 15 Jahren, und wenn das noch 15 Jahre so weiterläuft, dann verlieren wir das, was wir schützen wollen. Das betrifft nicht nur den Naturbereich, das trifft auch den kulturellen Bereich. In Martelfingen, einem Dorf bei Radolfzell, ist jetzt der Reichenauer Lehnhof abgebrochen worden in zwei Etappen. Das ist ein Kulturgutverlust in einem gesichtslosen Ort, der ohnehin nicht viel historische Bausubstanz hat. Also wir reden hier nicht davon, dass den Menschen ihre Handlungsfreiheit genommen wird. Wir reden hier von 1% oder noch weniger Bausubstanz, die überhaupt in Frage kommen. In Wolmatingen wird gerade die Ortsmitte platt gemacht mit Bausubstanz, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, als ob dieses Kulturgut ein nachwachsender Rohstoff wäre. Wir leisten uns teure Denkmalbürokratien und fragen, was machen die da, wo sind die eigentlich? Also wenn das in der Form weitergeht, dann werden wir in 15 Jahren das, was wir hier schätzen und lieben, nicht wiedererkennen. Und das ist eine echte Herausforderung.
Können wir als Einzelpersonen da etwas tun?
Ja, das ist hier die Frage. Wir haben seit weiß nicht wie vielen Jahrhunderten eine allgemeine Schulpflicht und da gehört auch Kunsterziehung dazu. Und dann gibt es Menschen, die schmeißen sich Eisenbahnschotter in den Vorgarten. Ich weiß nicht, was da passiert. Meine Analyse und Erklärungsmöglichkeiten hören da auf.
Vielleicht hat Christian Hunziker eine Idee.
Ja, eine Lösung habe ich jetzt glaube ich nicht, aber ich glaube, als Seemuseum kann man immerhin dazu beitragen, dass man Diskussionsplattform ist für genau diese Themen, also mit diesen ganzen Nutzungskonflikten rund um den See zwischen Bodenverbrauch, zwischen Fischerinnen und Fischern, die mehr Nährstoffe fordern, Gewässerschützer, die gerne den Nährstoffgehalt so tief lassen möchten. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Kulturinstitution, da irgendwie Plattform zu bieten für solche Diskussionen und gleichzeitig auch Wissen zu vermitteln über ökologische Zusammenhänge. Also jetzt beispielsweise, wir hatten diese Ausstellung am Bach, die unbekannte Natur von nebenan, wo wir gezeigt haben, was eigentlich so ein Bach, der ja mitunter dann je nachdem auch bedroht ist von Zersiedelung und Versiegelung, was der mit so einem Boden macht. Wir haben unser Bildungsangebot, die sogenannte Seeschulzimmerkoffer, die man als Schulklasse ausleihen kann, wo man beispielsweise die Wasserqualität im Roggebach direkt an der, beim Campingplatz Fischerhaus messen kann, was ja dann in den Köpfen der Jugendlichen auch was erzeugen soll, nämlich die Frage, ja, was machen wir denn mit diesem Wasser? Wieso gibt es hier keine Insektenlarven? Und ja, so möglichst zu umdenken und letzten Endes auch zu politischem Handeln auffordern soll. Und ich glaube, tatsächlich ist es jetzt die Aufgabe des Museums, nicht als politischer Akteur als solcher aufzutreten, sondern eher, dass wir halt das Wissen vermitteln und zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist wichtig. Also ich habe neulich beim Abendessen versucht zu erklären, was der Klimawandel mit dem See macht. Und ich habe mir das seither vorgenommen, dass ich das so in zwei Sätzen kann. Also wenn der Bodensee wärmer wird, dann passiert Folgendes, nämlich der Obersee wälzt sich im Winter nicht mehr komplett um, Sauerstoff wird nicht mehr in die Tiefe getragen, die Fischeier beispielsweise der Felchen sterben ab und wir haben weniger Fische. Das ist jetzt eine Folge davon. Natürlich gibt es noch sehr viele andere. Aber einfach so, dass wir versuchen, dieses Wissen in die Gesellschaft zu tragen, und ich glaube auch tatsächlich bietet es sich an, diese lokalen Auswirkungen vom globalen Handeln des Menschen, dass wir das zeigen, weil so wird es verständlich und weniger abstrakt.
Ja. Jetzt noch anhand des Beispiels hier von Kreuzlingen. Ich habe es vorher erwähnt, meine Tochter spricht Hochdeutsch mittlerweile auf dem Pausenhof, und das hängt natürlich damit zusammen, dass das Kreuzlingen enorm gewachsen ist. Ich nehme an, andere Orte hier um den See auch. Sie haben es jetzt erwähnt, es wird alles frisch und neu gebaut, möglichst effizient und mit viel Stein ums Haus herum und so weiter. Also wir sind offenbar tatsächlich eine boomende Region mittlerweile, was man vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so gesehen hat. Und wir ziehen Menschen an und wir wachsen und wir werden international. Das ist vielleicht ein Widerspruch. Also einerseits ziehen wir Leute an mit hohem Bildungsniveau, die müssten theoretisch ja wissen, dass man die Natur zu schützen hat. Andererseits geht es dann vielleicht, wenn es ums eigene Heim geht, dann doch nicht ganz so weit. Und dann schaut man, dass man an einem schönen Ort bauen kann. Also wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um? Wir wollen ja attraktiv sein, wir wollen ja auch wachsen und spannend sein und die Zürcher zum Beispiel mal herholen. Und das bringt uns ja auch weiter, und gleichzeitig merkt man, das hat auch, schneidet uns auch ein. Christian.
Ja, ich glaube, umgehen ist halt schwierig, weil man ja bei sich selber anfangen muss und bei seiner eigenen kognitiven Dissonanz, dass man irgendwie die nicht sanierte Altbauwohnung schätzt, die vielleicht energetisch nicht so gut ist, oder das frisch gebaute Energiehaus. Ich glaube, da muss man schon bei sich selber halt irgendwie anfangen, und das ist gar nicht mal so einfach. Also wenn man sich selber einschränken muss, soll, ja, dann tut es halt weh, aber ich glaube, das muss es in Zukunft auch tun, weil sonst ändert sich nichts.
Harald Hirschka.
Ja, dazu ist eigentlich alles Wesentliche von Herrn Hunziker gesagt. Es muss halt bei uns im Gehirn ankommen, dass das Wachstum Grenzen hat. Immer höher, immer weiter geht nicht. Hat uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen, hat uns auch viele Vorteile und Annehmlichkeiten gebracht, aber irgendwann kommt der Punkt, wo wieder Ökonom sagt, der Grenznutzen sinkt und irgendwann sind die Probleme größer als der Nutzen.
Haben wir Hoffnungen an die IBK, das Wachstum zu stoppen oder zu sensibilisieren? Gibt es da was Konkretes, was wir der IBK mitgeben könnten, so als Thema? Oder auch in einem anderen Bereich jetzt?
Ja, unbedingt. Und das funktioniert ja schon. Die Beispiele, wo das erfolgreich praktiziert wurde, sind ja genannt worden. Also das Paradigma ist wirklich der Umstand, dass der Bodensee heute ein sauberes Gewässer ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern wurde erreicht im Zusammenwirken der Institutionen rund um den See. Ich glaube, Jacques Cousteau nannte die Konstanzer Bucht Anfang der 1970er Jahre das dreckigste Gewässer der Welt nach der Bucht von Tokio. Und heute kann man das Oberflächenwasser trinken. Also das ist ein Erfolg, das muss man sich immer wieder sagen, weil es zeigt, es geht und das macht Hoffnung.
Christian?
Ich musste mir gerade noch das Zitat notieren. Ja, ich glaube, man kann ja gar nicht anders als irgendwie hoffen und halt auch was machen. Also sich irgendwie engagieren in den verschiedensten Formen. Was ich in der Zusammenarbeit jetzt von einem Seemuseum erlebe, ist, dass ganz viele Menschen in ganz unterschiedlichen Bereichen aktiv sind. Also da sind wir irgendwie mit ganz vielen Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftler unterwegs, die sich halt auch engagieren, die beispielsweise Vögel zählen oder die sich beteiligen daran, dass Bäche gereinigt werden etc. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen eine naive Hoffnung, aber dass dieses Engagement im Kleinen dann letztlich doch vielleicht auch einen Einfluss im Großen haben kann. Zumindest wenn das Engagement im Kleinen dann die Handlung irgendwann im Großen im Politischen beeinflussen kann.
Angenommen, du hättest jetzt wahnsinnig viel Zeit, mal wieder zu forschen und auch die Mittel dazu, was würdest du am liebsten tun?
Ich glaube, jetzt nicht ich persönlich, aber was ich schon spannend fände als Forschung, wäre quasi eine kulinarische oder wirtschaftliche Nutzung der Muschel da hinten. Von denen gibt es ja ganz viele. Was kann man mit denen machen? Weil los werden wir die ja nicht mehr, diese Quaggermuschel. Man kann dafür sorgen, dass nicht andere invasive Arten ihren Weg finden, aber dass man diese Muschel, die ja wirklich Nährstoffe abzapft aus dem See, dass man die irgendeiner Form verarbeiten kann. Ich weiß es nicht, ich glaube, wahrscheinlich als Müllfritz sind die weniger geeignet, aber sonst in einer Form, das wäre für mich ein spannendes Forschungsfeld.
Ja. Harald Derschke, gibt es für Sie auch ein Thema, was Sie forschen wollten, aktuelles?
Ja klar, der Bodensee und seine Geschichte schlechthin. Das ist, also darunter tun wir es nicht. Und es gibt, die konkreten Überlegungen laufen. Es gibt eine Geschichte des Bodenseeraumes in drei Bänden. Die wurde im Wesentlichen vor 70 Jahren konzipiert und geschrieben. Und jede Generation steht vor der Aufgabe, sich die Geschichte neu zu erschließen. Diese dreibändige Geschichte des Bodenseeraumes ist ein sehr großer Glücksfall. Sie ist geschrieben von Otto Feger. Das war der Stadtarchivar von Konstanz, der in enger Beziehung zu den führenden Geschichtswissenschaftlern seiner Zeit stand und die Geschichte in einer einfach bewundernswerten Tiefe erfasste und dazu noch in einer Sprache schrieb, die es einfach Freude macht zu lesen. Dieses Werk wurde auch mit dem Bodensee-Literaturpreis der Stadt Überlingen ausgezeichnet. Und bis heute hat das Handbuchcharakter, nur es ist jetzt 70 Jahre alt. Unser Wissen ist in dieser Zeit unendlich gewachsen. Die alten Wertungen stimmen nicht mehr und jetzt wäre es an der Zeit, diese Geschichte aufzudatieren, auch unter einem neuen Zugriff. Otto Feger schrieb klassische Ereignisgeschichte, so wie wir in der Gegenwart auch noch eine Stadtgeschichte oder eine Kantonsgeschichte, wie vor einigen Jahren der Kanton St. Gallen schreiben würden. Aber wenn wir jetzt vom Bodensee her denken, wie Herr Einziger, das das eben mit der Muschel gemacht hat, dann brauchen wir einen anderen Zugriff, einen strukturellen Zugriff. Dann interessiert es mich nicht mehr, ob Hugo der 11. oder der 12. auf dem Kreuzzug war. Das ist dann ein Gegenstand der Vorarlberger Regionalgeschichte, sondern dann interessieren mich Strukturen. Dann möchte ich Austauschbeziehungen nachzeichnen, dann möchte ich die Siedlungsentwicklung nachzeichnen können, dann will ich wissen, was machen Menschen mit Geld und was macht das Geld mit ihnen. Und das wäre also eine Aufgabe für die nächsten Jahre, eine zeitgemäße Geschichte des Bodenseeraumes zu erarbeiten. Dann können wir auch die Frage beantworten, was macht der Bodenseeraum als Region eigentlich aus. Und der Bodensee-Geschichtsverein ist willens, dazu Geld zu investieren, und wir würden uns sehr freuen oder rechnen auch damit, dass die IBK dieses Unternehmen unterstützen werde.
Ja, das wäre sehr, sehr schön. Also dann ist das tatsächlich so, dass es ab 1950 kein Werk mehr gibt, so im ähnlichen Stil wie jetzt von Otto Fegers.
Ja, eben, es gibt jede Menge Kantonsgeschichten, Stadtgeschichten, Territorialgeschichten. Peter Heitel hat jetzt in den letzten Jahren eine wirklich grandiose Geschichte Oberschwabens erarbeitet. Aber das sind eben Geschichten, die durch die Territorialgrenzen definiert sind. Üblicherweise kokettieren die Autoren damit, dass das Geschichte halt nicht an den Territorialgrenzen endet. Aber für ihre Darstellung ist das eben doch der Bezugspunkt, auf den sie sich immer zurückziehen können. Und unser Wissen über den Bodensee ist in den letzten 20 Jahren unendlich gewachsen, auch dieses grenzüberschreitende Wissen, übrigens zu einem großen Teil dokumentiert in den Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung, sowohl in geschichtlicher als auch in naturwissenschaftlicher Hinsicht. Und jetzt ist es einfach Zeit, das einer Synthese zuzuführen, die dann wieder für einige Jahrzehnte stehen wird.
Also das wäre schön, wenn das zustande käme. Und ich drücke die Daumen, dass dieses Vorhaben auch gelingt. Jetzt noch abschließend eine persönliche Frage. Harald Derschka, als erstes, ich nehme an, Sie haben, weil Sie so international denken, was den Bodensee anbelangt, wahrscheinlich keinen Lieblingsort am See. Oder gibt es einen, wo Sie sich am liebsten aufhalten?
Den gibt es tatsächlich. Das ist Schienen auf der Höri mit seiner alten Kirche, wie wir jetzt unlängst erfahren haben, durch eine Dendrodatierung aus der Mitte des 11. Jahrhunderts. Das ist ein Ort der Ruhe und der Abgeschiedenheit, in dem aber Bodenseegeschichte aus 1200 Jahren zusammenläuft.
Der liebe Gott hat ja gesagt, am letzten Tag der Erschaffung der Erde, als er auf der Höri gelandet ist, da ist es so schön, der Höri, also muss es Schweizerdeutsch erzählen, da ist es so schön, der Höri, diesen Witz erzählt man sich immer hier, in Kreuzlingen zumindest, wenn man Richtung Höri sich bewegt. Also ich verstehe, dass das ein Lieblingsort ist. Der liebe Gott hat es auch verstanden. Christian Hunziker, gibt es für dich einen Lieblingsort?
Ja, das Seemuseum. Natürlich, erst einmal arbeitsrechtlich verpflichtend, natürlich das Seemuseum. Was ich aber auch tatsächlich so meine, weil wenn ich morgens mit dem Fahrrad dahin fahre, frage ich mich dann manchmal schon, wie schön es eigentlich sein kann, wenn Kühe vorm Büro stehen und man Blick auf den See hat. Also es gibt definitiv schlechtere Arbeitsorte. Und ansonsten privat, was ich sehr gerne mag, ist, wenn man auf die Reichenau rausfährt, gerade auch mit dem Fahrrad da auf dem Seedamm, und dann, wenn man sich noch ein bisschen weiter auf die Reichenau reinbewegt, dann bis ganz vorne an die Spitze, bis zur Sandseele, und dann irgendwie da den Sonnenuntergang genießen kann.
In Richtung Höri guckt.
Genau.
Genau, und also ich würde auch sagen, mir höret langsam. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum, bevor wir Schluss machen, an die beiden Experten?
Ja, ja? Mich interessiert die künftige Funktion der Grenze. Die Grenze, die ist ja für viele Menschen eine Zumutung, man hat es gesehen bei der Pandemie. Aber auch gibt es viele Menschen, vorhin wurden auch solche Voten abgegeben, die Grenzen würden uns auch schützen. Zum Beispiel, wenn wir den Bodenseeraum einhegen könnten, dann wandern nicht mehr so viele Menschen zu. Und wir könnten unseren Garten hier besser pflegen und das Wachstum wird ja vorhin auch als tendenziell schädlich angesehen. Aber wir müssen bedenken, gibt es denn auf der Welt irgendwo, oder kennt jemand von den Anwesenden einer Region, die durch negatives Wachstum als Modellregion gilt, wo also die Bevölkerung überaltert, die Infrastruktur schlecht ist, sich nichts entwickelt? Das gibt es nicht. Wir sind zum Wachstum verdammt. Die Leute werden älter, auch wir. Die Kosten für das Pflege im Alter nehmen ständig zu. Krankheitsvorsorge, also wir sind zum Wachstum verdammt. Und wie können wir denn, bloß weil wir zum Beispiel am Bodenseeufer leben und einen schönen Ausblick genießen, anderen verbieten, den gleichen Genuss zu haben, weil sie sagen, dann möchte ich halt nebendran auch ein Haus haben, da ist ja noch eine Wiese. Haben denn die Kühe mehr Recht für den Blick auf den See oder die Menschen?
Ich wollte das nicht als Votum verstanden wissen, dass man den Bodensee zu einem Naturpark machen sollte, wo man nicht mehr eintreten darf. Ich glaube, es geht ja eher so darum, dass man so ein Bewusstsein entwickelt, auch dafür, wo man ist und was man gerade baut und wie man das vor allem baut. Ich glaube, dass man wächst, ist klar, das ist unbestritten, aber wenn man mit dem Zug dem See entlangfährt, dann sieht man halt schon sehr viele Schuhschachteln, wenn ich das mal so aufgreifen darf. Und dass man da irgendwie bessere Konzepte finden kann.
Aber davon, der Container hier ist ja auch eine übertragene Schuhschacht. Jetzt machen wir sogar noch dafür Werbung.
Der ist ja temporär.
Ja, Gott sei Dank. Aber
ja, wenn ich die einfache Antwort auf Ihre Frage hätte, dann säße ich nicht hier, dann wäre ich reich und berühmt.
Ja, diesen Widerspruch, den müssen wir halt in Zukunft überleben, oder wir müssen uns mit beiden Aspekten auseinandersetzen. Wir können nicht uns dogmatisch auf eine Stufe stellen und sagen, Wachstum über alles, und wir machen ja Fracking, Schwerindustrie und Ölhäfen. Wir können aber auch nicht sagen, back to the roots, wir reißen alle betonierten Sachen ein und die Kühe dürfen wieder die Aussicht genießen, alle Häuser in Hanglage verschwinden wieder, das geht eben auch nicht. Also wir brauchen einen Kompromiss, und dafür ist ja die Bodenseeregion Musterbeispiel, das man halt sich gefunden hat, und das Baby mit der Reinigung des Seewassers über die Internationale Gewässerschutzkommission, das war eigentlich die initiale Zündung aus meiner Sicht, dass man überhaupt vom Bodenseeraum gesprochen hat. Ich bin hier zwar auch Zugewanderer vor über 30 Jahren, 32 Jahren, 34 Jahren mittlerweile, aber den Bodenseeraum als solches, den gab es in meiner Kindheitserinnerung nicht.
Also ein bisschen was hat sich schon getan. Gut, vielen Dank für die Frage und das Votum. Ich möchte gerne jetzt abschließen tatsächlich, außer ihr hättet noch was beizufügen, was Wichtiges, Christian?
Na, natürlich noch ein kleiner Werbeblock fürs Seemuseum. Wir sind offen Mittwoch, Samstag, Sonntag. Und unsere Dauerausstellung, die soll ja auch erneuert werden in den nächsten Jahren. Und da wäre ich dann natürlich schon auch daran interessiert, die neuesten Ergebnisse aus der Forschung dann einfließen zu lassen. Da komme ich nochmal auf Sie zu.
Also der Kontakt wäre hergestellt auf jeden Fall. Ich möchte noch ganz kurz hinweisen auf die Veranstaltungen, die hier noch folgen werden. Heute Abend haben wir ein Podiumsgespräch um 17:30 und danach kommt eben dieses besagte Theater, was bei dir sehr erfolgreich durchgeführt wurde mit dem Truckstop von Tobias Fendt. Theaterstück über Grenzen, innere und äußere, nationale und emotionale. Also sehr empfehlenswert, hier zu bleiben heute Abend oder nochmal zu kommen. Dann haben wir am Dienstag, morgen Abend, glaube ich, abgesagt, mangels Teilnehmenden. Da muss ich dazu nichts sagen. Aber am Mittwoch geht es weiter mit nachmittags mit öffentlichen Informationen und Sprechstunden zu grenzüberschreitenden Projekten ab 14 Uhr. Und dann abends die Aufführung des Stückes Imperia aus dem Leben einer Kurtisane mit Festmahl, Lesung und mit der Tänzerin Claudia Heinle. Das ist sehr empfehlenswert hier in unserem alten Saal. Das wäre dann um 20 Uhr. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Kommen in der Mittagszeit, fürs Verzichten aufs Mittagessen, was vielleicht noch folgt, und wünsche einen schönen Tag.